Ja, ich möchte heute über das Thema sprechen, Jesus nachfolgen. Was ist die Nachfolge? Was bedeutet die Nachfolge mit Jesus? Was heißt es, ihm nachzufolgen? Jesus Christus berief ja 12 Jünger zu seinem inneren Jüngerkreis, und zwar in Markus 1. Da heißt es im Vers 16, als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Also hier hatte Jesus Christus diese beiden Personen aufgefordert: Folgt mir nach. Es war ein sehr radikaler Anspruch. Sie verließen ihren Job und folgten Jesus nach. Die waren Geschäftsleute. Und na gut, vielleicht hatte Petrus noch ein paar Angestellte oder wahrscheinlich war ein größerer Betrieb. Mussten sie ohne den Chef das weiterführen. Ja? Haben jetzt 3 Jahre lang. Gut, zwischendrin kam Petrus immer wieder zurück mal. Aber überwiegend folgten sie Jesus nach. Jesus gab ihnen eine neue Aufgabe. Du hast in der Vergangenheit Fische gefangen, jetzt sollst du Menschen fangen. Aber was bedeutete das? Menschen fangen, Menschenfischer. Ja, Jesus berief des Weiteren noch einen Zöllner, Matthäus 9, Vers 9, und von dem heißt es auch, er verließ sein Geschäft und folgte Jesus nach. Auch dieser Mann, der eine gehobene Stellung hatte, ein Beamter, würde man heute sagen, ne, verließ seinen Job und folgte Jesus nach. In Lukas 10, da Kapitel 10, da sehen wir, dass außer diesen 12 Jüngern Jesus noch 72 andere Jünger hatte. Ja. Da sagte er: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, in 10 Vers 2. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet seine Ernte. Und Vers 1: Darum setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in die Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Also Jesus hatte seine 12 Jünger, die immer um ihn waren. Und hier in der Situation hat er sogar noch 70 Personen oder 72 weitere ausgesendet. Mit einem bestimmten Auftrag. Sie sollten den Weg bereiten in die Orte, wo Jesus dann hingehen sollte. Sie sollten von dem kommenden messianischen Reich verkündigen und Zeichen und Wunder tun. Nachfolge Jesu gestaltete sich nicht immer einfach. Ja, wenn die Masse Jesus folgt, dann ist es leicht, ein Anhänger Jesus zu sein. Oh, ich bin ein Anhänger, ich bin ein Nachfolger von diesem großen Jesus. Da kann man sich dann noch brüsten, ja. Ich bin einer, der diesem Meister folgt. Ja, im Licht einer hohen Popularität um Jesus war es leicht, ihm zu folgen. Gerne sonnte man sich im Glanz von Jesus. Einen Star bejubelt man. Aber wenn die Masse wegläuft, ja, dann gehe ich auch lieber, oder? So entwickelt sich oft das so eine Eigendynamik. Auf der einen Seite alle folgen ihm nach und dann plötzlich sind sie alle wieder weg. Ja. Ja, auch In christlichen Kreisen haben wir durchaus solche Ereignisse. Solange ein Starprediger bestaunt wird von der Masse, hat er viele Anhänger. Aber äußert er sich in einem Punkt anstößig oder gefährlich, verlassen ihn wieder viele schnell. Von Søren Kierkegaard, einem Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, gibt es folgenden Spruch, den habe ich auch schon mal letztens, schon vor längerer Zeit in meiner Bibelstunde erwähnt. Da heißt es: Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen: Was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen: Was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er verzichten, aber auf Nachfolger nicht. Wie war es nun genau mit Jesus? In Johannes 6, da, wo wir in der Bibelstunde jetzt waren, da hatten wir vor kurzem die Speisung der 5000 gesehen. Johannes Kapitel 6, 1 bis 15 wird uns von der Speisung der 5000 berichtet. Vielleicht war es hier dieser Zeitpunkt einer seiner größten Popularitäten in Galiläa, wo diese Speisung der 5000 stattfand. Matthäus Evangelium in der Parallelstelle 14, Vers 21 sagt es noch genauer. Es waren also 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. So wahrscheinlich bekamen die Männer die Brote und die verteilten es dann weiter an ihre Familienangehörigen. Deswegen wurden nur die Männer gezählt. Also man kann sagen, die sogenannte Speisung der 5000 waren vielleicht 10.000 oder mehr Leute anwesend. Es war unwahrscheinlich, welch eine Berühmtheit, und das konnte ja nicht verborgen bleiben, 10.000 Menschen, wenn sich die versammeln. Jesus war zu einem Starprediger aufgestiegen. Die Masse folgte ihm. Er musste sich dann sogar der Masse entweichen, um selber noch zur Ruhe kommen zu können. Ja? Und danach zog er sich, und da kam hier diese Geschichte von der Stillung des Sturmes, die hatten wir ja gerade letzten Sonntag, Vers 16 bis 21. Also er zog sich zurück. Aber dann am nächsten Tag, als er sich ein bisschen wenig verbarg, plötzlich fanden sie ihn wieder alle. Und die Masse war wieder da. Ja, übrigens, diese 12 Körbe von Brocken, die übrig blieben bei der Speisung der 5000, da sehen wir, das Aufsammeln macht ja auch Arbeit. Jesus möchte aber, dass wir nicht verschwenderisch mit den Gaben umgehen. Die Speisung der 5000 ist kein Zauberwunder, wie im Märchen, sondern es zeigt göttliches Handeln. Die Welt wird dadurch nicht grundsätzlich verwandelt. Am nächsten Tag war nicht gleich wieder dieselben Brotvermehrungen. Ja? Die physikalischen Gesetze gelten noch weiterhin. Aber wo Jesus ist, wo Gott ist, da kann er auch diese Gesetze durchbrechen. Aber Jesus, sehen wir, möchte kein Wunscherfüllungsautomat sein. Er wollte jetzt kein bequemes Leben fördern. Und so war das auch bei der Speise 5000 mit der logistischen Arbeit verbunden, bis alle versorgt waren. Interessanterweise sehen wir, dass dieses Wunder nicht zum wirklichen Glauben, sondern auch zum Unglauben führte, wie das hier in Vers 26 heißt. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ich möchte nun fragen, wie kommt es nun, dass diese positive Stimmung der Zuhörer nach der Speisung der 5000 plötzlich so schnell umschlug? Wie reagierte die gesättigte Menschenmasse auf das Zeichen? Vers 14 und 15 in Johannes 6, da heißt es: Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Jesus merkte, dass seine Zuhörer nicht ihre eigene Verlorenheit erkannten. Und in der Predigt an den darauffolgenden Tag zeigte er ihnen auf, dass er selbst das lebendige Brot vom Himmel ist, das sie essen sollen. Die Zuhörer waren weiterhin in ihrer Selbstherrlichkeit gefangen. Wir sehen, sie unterwarfen sich nicht Jesus. Das Königtum des Messias sollte aus ihrer Entschlossenheit, aus ihrer Tat entspringen. Sie wollten ein Reich Gottes, das aber ihren Wünschen entsprach. Aber Jesus machte ihnen deutlich, dass man ins Reich Gottes ohne Geburt von oben nicht hineinkommen kann. Zuerst muss eine Herzensveränderung stattfinden. Sie müssen verwandelt werden in das Bild Christi, bevor sie in das Reich Gottes eintreten können. Ohne diese Verwandlung kein Zugang. Ja, deswegen ist die Frage: Hast du schon von diesem Brot des Lebens gegessen? Jesus ist das Brot des Lebens. Und wir sehen, dass in diesem Abschnitt auch der Unglaube, wir sehen letztendlich hier der Unglaube der Galiläer. Da heißt es in Vers 36: Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaufstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja. Das ist aber der Wille des Herrn, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und dann heißt es, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ja, sie wollten nicht. Trotzdem sagt in diesem Abschnitt der Herr Jesus auch: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Masse folgte Jesus nicht. Einzelne. Und so gilt das auch für uns heute. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir zu Jesus kommen mit unserer Not, dann wird er uns nicht abweisen. Wenn wir dieses Verlangen haben nach dem Brot des Lebens, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat, das ist das Brot, die Nahrung. Ja. Des Vaters, ja. Es ist der Verzicht auf alles eigenes Können und das vertrauende Eingreifen des einzigartigen Geschenkes Gottes. Das bedeutet, zu Jesus zu kommen. Ich vertraue darauf, dass er alles für mich gegeben hat. Ich kann nichts zu meiner Erlösung dazu trauen. Die Väter in der Wüste bekamen das Manna, doch was half es ihnen? Sie konnten doch im Glauben nicht das Land einnehmen, sondern erst ihre Kinder. Aber Jesus ist das vollkommene Brot. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist ja auch das Jahreslos von diesem Jahr. Was tut Gott, der Vater? Er sandte seinen Sohn. Was sind die Mittel, die Gott benutzt, um zum Sohn zu ziehen? Ja, Gott ruft durch sein Wort. Gott berührt unser Herz, worauf wir dann reagieren. Ja, und so gab es zwei Gruppen von den Zuhörern. Wie wir eben schon sahen hier in Vers 43, diejenigen, die gegen die Reden Jesus murrten. Leistet der Mensch Widerstand, wenn er von Gott angesprochen wird, dann wird er nicht weitergezogen, sondern seinem Willen dahingegeben. Es gibt keine automatische Umwandlung einiger gottesfeindlicher Juden durch die unwiderstehliche Gnade. Die Grundlage ist der bereits vorhandene Glaube und die Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Ja, wir sehen Jesus, Vers 52. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn er nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe und der Vater um des Vaters willen, so wird auch wer mich isst leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Er ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer das Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, was ist das für eine Botschaft? Das ist schon ein Hinweis auf das Abendmahl, was später eingesetzt wurde. Ja, Jesus ist für uns gestorben. Und ja, ohne Blutvergießung ist keine Vergebung möglich. Ja, hier weist Jesus auf sein Kreuzestod hin. Erlösung ist nur durch das hingegebene und vergossene Blut Jesu möglich. Hier wird zwar nicht das Abendmahl direkt eingesetzt, aber dennoch ist dieser Text auch ein Hinweis auf das Abendmahl. Ein Glauben, das nicht wirklich ein Essen ist, hilft uns ebenso wenig wie ein Essen, das nicht wirklich im Glauben besteht. Also, ja, nächste Woche wollen wir wieder Abendmahl feiern, ja? Denken wir dann dran. Nur an sich das Mahl zu nehmen, errettet mich noch nicht. Aber der Glaube an den Erlösungstod Jesu, und das ist dann wirklich ein Essen. Ne? Und so ist das dann auch eine symbolische Handlung, das, was in mir passiert ist. Was heißt das? Es ist die bedingungslose Kapitulation vor dem lebendigen Gott. Ich brauche seine Erlösung. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil, was so üblicherweise in unserer Welt gesagt wird. Was raten denn die Psychologen und Psychiater die meisten? Glaube an dich. Nimm alles, was du bekommen kannst, damit es dir gut geht. Du bist der Beste. Ja, du musst dich selbst lieben. Sicherlich tun solche Lobhudeleien manchmal gut. Aber Vorsicht! Wenn du diese Anerkennung nicht bekommst, Jesus wurde auch geehrt. Ja, er sollte dieser Brotkönig werden. Ja? Aber machte Jesus sich abhängig von der Stimmung seiner Zuhörer? Jesus riskierte auch, dass ihn alle verlassen. Wenn er anders gesprochen hätte, hätte er seine Zuhörerschaft nicht verloren. Ja, wenn Jesus anders diplomatischer gewesen wäre, dann wäre er sicherlich nicht gekreuzigt worden. War das nicht dumm, wie Jesus predigte? Nein. Genug. Es war genau richtig. So sollte es sein. Ja. Auch wir als Gläubige sind in der Gefahr, uns nach der Masse zu richten, anstatt Rückgrat zu besitzen und für das Richtige uns einzusetzen. Ja. Ein Bruder, der heute beim Arzt CH sich gegen Impfung ausspricht und die Veröffentlichung von den Tobias Riemschneider heute richtig verteidigt, in einer guten Weise, hat es mir vor 2 Jahren in der Deutschen Gemeindemission sehr schwer gemacht. Er hatte sich damals von der Mehrheit verführen lassen, auch gegen mich zu sprechen, obwohl ich aus der heutigen Sicht damals inhaltlich richtig lag. Leider hat er bis heute nicht die Situation von damals richtig erkannt, dass er sich hat falsch mitreißen lassen. Aber wir sollten jetzt nicht auf diesen Bruder zeigen, sondern wir alle stehen in der Gefahr, aus Angst vor Ausgrenzung oder Missbilligung lieber den Weg der Masse zu gehen. Ja, wir als Gläubige sind auch nicht gefeit, selbst verführen zu lassen. Ja, der Apostel Paulus musste sogar einen Petrus ermahnen. In Galater 2, Vers 11, da sagt Paulus, als aber Kephas, also zu Petrus, ja, Petrus Kephas, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete und mit ihnen heuchelte, auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Also da war Petrus, da gab es einen echten Konflikt. Paulus sprach das an. Diesen großen Apostel Petrus ermahnte Paulus. Ja. Ja, Petrus und auch der Barnabas sonderten sich von den Heiden ab, weil sie die jüdischen Geschwister fürchteten. Dieses Ereignis war, als er schon lange ein reifer Apostel der Gemeinde Jesu war. Aber man kann bei Petrus durchaus Parallelen ziehen zu seinen jungen Jahren. Ja, war es nicht er derjenige, der Jesus verleugnete? Damals tat er es sicherlich auch nicht aus Überzeugung. Das glaube ich nicht. Petrus tat es aus Angst vor den Feinden. Vor den Feinden Jesus. Und so auch hier in seinem, viele Jahre später, aus Angst vor den Juden oder vor den Gläubigen nicht verstanden zu werden. Was bewirkt nun die Predigt Jesu bei dem Volk und bei den Jüngern? Kommen wir wieder zu Jesus zurück. Wie heißt es in Johannes Kapitel 6? Ja. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, also hier ging es um das Brot, ja, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der lebendig macht, im Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer sie waren, die nicht glaubten und wer ihnen verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, als es sei denn vom Vater gegeben. Also wir sehen hier nicht nur, dass das Volk Jesus verließ nach dieser Predigt, sondern auch seine eigenen Jünger. Schließlich fragte er auch seine engsten Jünger, die 12, wie sie jetzt nun zu ihm stehen würden. Von da an, Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Also wenn wir jetzt eben schon ein Petrus als Negativbeispiel hatten, sehen wir ihn jetzt als Positivbeispiel. Welche eine wunderbare Worte Petrus hier sagt. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Wort des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja. Sind das nicht mächtige Worte? Ja, ich möchte nun noch fragen, was sind jetzt Hindernisse in der Nachfolge Jesu? Also wir haben jetzt vielleicht gesehen, wie die Masse Jesus zum Teil folgte und dann wieder wegging, wie die Jünger gerufen wurden, wie sie ihm nachfolgten und auch bei den Jüngern manche wieder weggingen, aber wie ein paar wenige treu blieben. Welche Hindernisse gibt es nun in der Nachfolge? Ich denke, das Erste, was wir jetzt deutlich an den Beispielen gesehen haben, ein Hindernis ist eine Anerkennung, ist die Anerkennung oder Ehre von Menschen. Dass man bereit ist, einen gewissen Weg mit jemandem zu gehen oder Jesus nachzufolgen, solange wir nichts stellen. Aber wehe, es kommt Gegenwind. Ein Nachfolger bleibt auch bei Gegenwind. Ja, also Anerkennung. Ein weiteres Hindernis sehen wir in Matthäus Kapitel 19. Da heißt es in Vers 19 und 21, und zwar, da kam ein reicher Jüngling zu Jesus. Jesus sagt, Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Also da kam eine Person zu Jesus, der ein gut bürgerliches Leben führte, das makellos war, dass man nach außen hin nichts Verwerfliches ansehen konnte. Er tat seine Verpflichtungen. Ja? Er führte auch nach jüdischem Gesetz ein gutes Leben. Ja? Aber was antwortete Jesus diesem Mann? Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also auch das kann ein Hindernis sein auf der Nachfolge mit Jesus. Dass ich an meinen materiellen Gütern, die ich mir reich hart erarbeitet habe, hänge. Dass mir das mehr wert ist als die Nachfolge Jesu. Ja. Was kann noch ein Hindernis sein? Lukas 14, Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihnen und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also hier ist ja ziemlich krass. Die Familie, ein Hindernis? Kann die Familie ein Hindernis sein? Hier dieses Wort, und hasst nicht seinen Vater und Mutter, das klingt ziemlich hart, aber das heißt so viel wie, der es nicht beiseite stellt. Was ist denn wichtiger? Die Familie oder Jesus? Nachfolge. Ja. Also, das heißt, ja, hier geht es um die Frage der Prioritäten. Ja, und das letzte oder noch ein weiteres Hindernis sehen wir: mangelnde Bereitschaft, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Also auch das kam hier in diesem Vers zum Ausdruck. Ja. Wer nicht bereit ist, Jesus nachzufolgen, sich selbst ein Stück aufzugeben. Wir wünschen uns immer Anerkennung. Und ja, ich meine, ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn man jemandem mal ein Lob weitergeben kann. Aber es soll uns nicht mit einer Abhängigkeit machen. Nach dem Motto, nur wenn ich Lob bekomme, dann mache ich was. Ja, mache ich das jetzt, um anerkannt zu sein? Genauso wenig ist es ja auch nicht, dass Jesus sagt, wir sollen uns jetzt sofort von unseren Frauen scheiden lassen und nicht durch die Welt ziehen, ja. Das meint Jesus ja auch nicht, ganz bestimmt nicht. Ja. Aber mach dich nicht abhängig. Und wenn wir Finanzen haben, muss es auch nicht gleich heißen, dass wir alles hier verteilen. Aber nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch zu dem Reich Gottes? Üben wir Gastfreundschaft? Ist das uns ein Problem, wenn unsere Kirschen geerntet werden von unseren Kindern, die wir einladen? Ja, wir hatten jetzt letzte Woche waren ja die 7 Ausländerkinder, die wir abgeholt hatten, ja, zu unserem Kindernachmittag, ja. Und da waren die dann ruckzuck in unserem Kirschbaum und haben sich und bei dem schönen Wetter und haben sich da ihre Bäuche vollgehauen. Ja, ja können wir das erdulden? So erste Frucht, ja. Ja, sind manchmal so Kleinigkeiten, ne? Aber hängen wir jetzt oder an solchen Sachen oder gibt es ja noch andere Sachen? Ne? Gibt es ja noch größere Sachen, sind nur Kleinigkeiten, ne? Aber ja, sind wir bereit, auch das, was Gott uns zur Verfügung stellt, ja ihm auch ja, von ihm auch gebrauchen zu lassen? In Lukas Kapitel 14, da heißt es, wird noch eine Warnung uns ausgesprochen. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Also jetzt verbindet der Herr Jesus noch die Frage der Nachfolge mit dem Bild des Turmbaus. Wir haben ein Haus gebaut hier. Ja. Was haben wir da am Anfang gerechnet und gerechnet und gerechnet, so hoch gerechnet und das gerechnet und wir können mit Gottes Gnade sagen, es hat gefunktioniert. Wir konnten das Haus aufstellen. Ja. Aber das ist doch notwendig, dass man die Kosten überschlagt. Und genauso sieht es auch, wenn ich ein Nachfolger Jesu sein will. Ist es mir bewusst, was es für Kosten sind? Ein weiteres Beispiel ist noch hier Vers 31 und 32. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit den 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Ja, das erleben wir jetzt gerade hier in der Ukraine. Ja. Muss man die Kosten überschlagen? Ist man bereit oder will man lieber einen Friedensweg suchen und verhandeln, nach Lösungen suchen? Ja. Aber so diese Bilder nimmt der Herr Jesus als Vergleich, was bedeutet es, in der Nachfolge Jesus zu sein? Jawohl, es kostet was. Bei der Evangelisation wird oft gesagt, komm zu Jesus und alles wird gut. Nein, das ist falsch. Deine Erlösung, deine Rettung wird gut. Hundertprozentig. Damit stimme ich überein. Ja? Wir haben zwar die Erlösung, aber uns wird kein Leben in Wohlstand und Genuss hier auf der Erde gesagt. Wenn ich vor meiner Bekehrung einen Haufen Schulden habe, dann sind sie mit der Bekehrung nicht gleich weg. Dann habe ich noch nach meiner Bekehrung noch das Problem, die abzutragen. Also wenn es manche Christen gibt, die sagen, so die Wohlstandsevangelium, aber die leiten es dann aus Verheißungen, die an das gehorsame Volk Israel gelten, ja, und nicht unbedingt nicht an die Gemeinde Jesu. Als Angehörige der Gemeinde wird so etwas nicht uns versprochen. Gott kann uns zwar vor Unheil bewahren, aber er kann auch uns durch Tiefen gehen lassen. Und zu seinem Lob. Ja, und Lukas 9, Vers 62 heißt es auch, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der eine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ja, wir kennen dieses Bild eigentlich kaum noch, ja, vom Pflug. Aber wenn man pflügt, dann muss man nach vorne gucken. Wenn du nach hinten guckst, dann machst du krumme Linien. Ja, dann schwierig. Dann verackerst du nicht dein ganzes Feld, ja. Und deswegen war es wichtig, nach vorne zu gucken. Und Frage, wenn ich in der Nachfolge Jesu stehe, dann muss ich nicht mehr an dem Alten kleben, was ich früher gemacht habe. Oder dann soll ich da weggucken. Guckt nach vorne zu Jesus. Und so werden wir aufgefordert in der Nachfolge, was sind deine Prioritäten für dein Leben? Was ist dir wichtig? Was deine Prioritäten sind, das sieht man dann nachher an dem, was du tust. Wofür setzt du deine Zeit ein? Dein Geld ein? Freizeit, Urlaub, der Karriere, Firma, materielle Dinge, Auto, Haus, Luxus und so weiter. Sicherlich brauchen wir auch Erholung. Ich gönne das jedem, ja. Aber leben wir nur noch für solche Dinge? Ja, interessant ist, dass wir in der Regel ist jeder von uns verbindlich bei seinem Arbeitgeber und hält an seine Vereinbarung. Wenn man selbstständig ist, muss man sich auch an die Vereinbarung halten, an die Kundentermine, die man gemacht hat. Das macht doch jeder, oder? Man will ja Geld verdienen. Aber komisch ist es, dass es für manche in der Arbeit in der Gemeinde es schwerfällt, verbindlich zu sein. Wie kann eine Gemeinde wachsen, wenn für jeden die Gemeinde nur die unterste Priorität ist? Wenn man Mahlzeit hat und keine andere bessere Veranstaltung hat, kann man zur Gemeinde kommen. Komisch. Also ich wundere mich schon ein wenig, dass nach den Lockdowns und Beschränkungen jetzt im Sommer man doch wenig missionarischen Eifer findet. Jetzt, wo es keine Beschränkung gibt, sieht man auch kaum Engagement zur Evangelisation. Jetzt sind auch bei Christen, bei vielen Christen angesagt, möglichst alle Familienfeier nachzuholen, um die damals wenige Zeit durch die Corona-Beschränkung jetzt alles nachzuholen. Ja? Aber eigentlich müsste es doch jetzt umgekehrt sein, denn bald sind unsere jetzigen Freiheiten wieder vorbei und dann? Als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal seine bevorstehende Kreuzigung voraussagte, sagte er hier diese mahnenden Worte in Lukas 9, Vers 23, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Ja, diese Woche waren wir ja auf dieser Beerdigung von dem Peter, von Schäfer von Rednitz. In Anbetracht einer solchen Situation sind das noch umso mehr mahnende Worte. Ja, im Mai predigte er hier noch mit dem Thema, welche Überschrift trägt dein Leben? Ihr könnt gerne, wer nicht da war, noch die Predigt noch nachhören. Ja? Welche Überschrift trägt dein Leben? Wofür lebst du? Lassen wir doch auch so, wie Paulus es zu Timotheus sagte, und das wünsche ich uns, dass wir auch so jemand werden wie dieser Timotheus. Da heißt es, das sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. In den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra, welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Ja, die Frage ist, leben wir, was wir glauben? So gehört auch jetzt, wenn wir demnächst die Taufe haben, ja, die Taufe ist auch ein Symbol von echter Nachfolge Jesu. Es ist ein klares Bekenntnis, dass dass ich mein Ich dem Tod gegeben habe und mit Jesus leben möchte. Ja, ein Albert Löschhorn, der sagte, zur echten Nachfolge kommt es nur dann, wenn Christus selbst in uns sein Leben lebt. Das wünsche ich uns, dass Jesus unser Leben lebt, dass wir ihm nachfolgen, dass er sichtbar wird in uns. Lass uns doch prägen von seinem Wort, nicht von äußeren Umständen, nicht von irgendwelchen anderen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, die uns abhalten könnten, sondern lasst uns prägen von Jesus. Amen.